Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, the Insert Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Woggon und ich spreche hier mit Schwalbe-Athleten aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downhill zum Cross Country oder vom Triathlon zum Gravel Racing. Und heute spreche ich mit Roxy von Roxy Bike Coaching. Wir sprechen über Fahrtechnik 2.0. Was genau ist der neue Weg, Fahrtechnik zu vermitteln? Warum ist es so wichtig, dass man als Mountainbiker oder als Radfahrer Fahrtechnikkurse macht? Und wie genau ist der beste Weg zum Erfolg? All das erfahrt ihr in dieser Folge vom Pumped. Herr Roxy, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Wo erreiche ich dich gerade?
Herzlichen Dank für die Einladung, Tobi. Ich bin etwas nervös, muss ich ganz ehrlich sagen, und ich freue mich aber total, weil vielleicht sprichst du es ja auch gleich noch an, aber ich habe eine Erinnerung, wo ich dich vor Jahren mal gesehen habe, und jetzt hier im Podcast zu sein, ist so ein bisschen auch so ein bisschen Dream come true. Auf jeden Fall, du erreichst mich an der Costa Blanca, wo wir seit circa 2 Jahren leben, also am spanischen Festland zwischen Alicante und Valencia ungefähr.
Okay, das heißt, du hast einen richtigen Sommer, oder?
Ja. Ja, also hier ist 35 Grad plus und Regen braucht man eigentlich gar nicht dran denken, okay. Sehr trocken, aber hier auf dem Festland angenehm, weil es trockene Hitze ist, das heißt, man kann trotzdem auch noch ein bisschen Sport machen.
Okay, sehr gut. Du warst aber ja gerade auch erst in den Alpen, ne? Ich glaube, wir haben kurz irgendwie geschrieben, da warst du noch wirklich in den hohen Bergen unterwegs. Was hast du da gemacht und wann bist du wieder zurück nach Spanien gefahren?
Richtig, wir waren 2,5 Monate waren wir in Deutschland, Italien, Österreich unterwegs. Wir sind jeden Sommer immer auf so einer Coaching-Tournee, weil wir betreuen Athleten und Hobbysportler, also generell Mountainbiker, fahrtechnisch immer langfristig. Bei uns ist das immer eine Mischung aus Home-Trainingskursen und Live-Kursen und im Sommer geben wir halt unsere Live-Kurse. Das heißt bei uns Hybrid-Coaching und es ist eine Mischung aus eben Home-Trainingskursen online und dann Live-Kursen und da haben wir jetzt die ganzen Live-Kurse gegeben in Deutschland, in Österreich und auch in Livigno und es war eine wirklich sehr intensive Zeit. Wir haben in der Zeit über 300 Leute begleitet, aber auch wunderschön. Boah. Und wir hatten echt Glück mit dem Wetter, muss ich sagen. Also ich bin sehr dankbar.
Okay, ja, das ist doch cool. Das heißt, aber im Sommer macht ihr das wirklich so, wie man das kennt, also klassisch Fahrtechnikkurs, ihr habt eine Gruppe, ihr geht in eine Region und macht dann dort Trainings?
Jein, also wie man das kennt, ist genau schon ein sehr gutes Stichwort, weil wir haben, ich würde mal so ein bisschen das vergleichen mit dieser neuen Radialrevolution von Schwalbe. Ich finde, dass mit dem Radialreifen Schwalbe einfach die Reifenwelt revolutioniert hat. Und ich finde, also es ist wirklich so, also wenn du da draußen den Radialreifen noch nicht hast, den musst du unbedingt probieren. Und wir haben die Fahrtechnikwelt insofern revolutioniert, weil wir weg sind von diesen eintägigen, ich nenne sie wirklich Schnupperkurse, weil irgendwie ist es in keinem anderen Sport so, dass du glaubst, dass du an einem Tag wirklich sehr viel bleibend lernst, außer im Mountainbiken. Das heißt, wir geben gar keine eintägigen Kurse, sondern wir begleiten die Leute immer nur langfristig. Und ich finde auch, wenn man sich das Wort Training anschaut, ist es ja so, dass Training eigentlich eine langfristige Geschichte ist. Aber irgendwie hat sich im Mountainbike-Bereich das so etabliert, dass man es Training nennt, obwohl man nur einen Tag dahin geht oder vielleicht auch mal 2, 3 Tage, aber danach nicht mehr regelmäßig trainiert. Und wir haben eben genau diese Lücke geschlossen, dass wir sagen, wir trainieren langfristig mit Leuten, mit strukturierten Trainingsplänen, mit Übungsaufgaben, die sie online abrufen können, dann daheim üben und dann schicken die uns Videos für Feedback. Also wir arbeiten auch mal persönlich mit diesen Leuten, weil die uns Videos schicken. Und dann haben wir ergänzend noch Live-Kurse, deswegen nennen wir es eben Hybrid, weil es eine Mischung aus Online und Live ist, wo wir dann diese Leute treffen und ja, das ist in Gruppen und ja, dann treffen wir die in einer bestimmten Gegend, aber auch teilweise wirklich nur in Übungsgeländen und wir fokussieren uns aber auch wirklich auf Fahrtechnik. Das heißt, da geht es nicht darum, nur zu fahren und so ein bisschen Tipps auf den Trails, sondern ganz gezieltes Fahrtechniktraining strukturiert und dadurch, dass wir die Leute ja vorher und oder nachher begleiten, können wir auch viel mehr ins Detail gehen und viel mehr langfristigen Erfolg herbeiführen, als es natürlich in wenigen Tagen möglich ist.
Ja, das hört sich echt super an und da werden wir dann gleich auch nochmal drüber sprechen. Aber du hast schon eine Sache so gesagt, die ich total spannend finde. Klar, ne? Mountainbiken ist so ein Sport, wo man sagt, okay, ich gehe da einmal hin und dann kann ich das, ja, weil es ja wie ist ja Fahrradfahren. Aber das Krasse ist, es gibt ja auch einfach 1000 Leute, die setzen sich einfach auf ein Rad und sagen, ja, Fahrtechnikkurs brauche ich nicht, ich kann ja Fahrrad fahren. Also das heißt, die Leute, die ja in so ein 0815-Fahrtechnikkurs.com, wie wir das halt einfach irgendwie schon ganz lange früher gemacht haben, ne? Die sind ja schon mal die, die so ein bisschen weitergedacht haben. Das finde ich so krass, ne? Das, ich meine, Mountainbiken ist ja eigentlich schon ein relativ komplexer Sport mit Bremse, mit Untergrund und allem Möglichen, ja? Und dass man dann aber da denkt, nö, das so schwer kann das ja nicht sein. Das lernt man ja als Kind schon. Das kriege ich schon hin. Das finde ich echt spannend.
Ja, total. Also das sagen wir auch immer, das Mountainbiken ist nicht Fahrradfahren. Ja. Also ich benutze auch meistens nicht das Wort Radfahren oder Fahrradfahren, weil allein im Mountainbiken, wenn du überlegst, das ist ja schon so facettenreich. Da gibt es eben Downhill, Dirtjumpen, Leute, die nur Schotterwege fahren wollen, Leute, die eigentlich nur irgendwie an der Promenade lang fahren wollen mit dem Mountainbike und die Trails fahren wollen, die Tricks machen möchten. Also allein das Mountainbiken ist ja schon so facettenreich. Und dann gibt's ja auch noch die Welt des Fahrradfahrens. Da gibt's ja eben auch Gravel, Rennrad, Trekking und so weiter. Und das, finde ich, verwechseln die Leute, genau wie du gesagt hast. Ich habe ja als Kind Fahrradfahren gelernt, ich brauche keinen Mountainbike-Kurs. Aber ein Mountainbike ist halt einfach ein Sportgerät. Und du musst lernen, das Sportgerät im Gelände zu bedienen. Weil eben beim Mountainbiken das Gelände so anspruchsvoll mittlerweile ist. Und vor allem mit Bikeparks und so weiter das Gefahrenpotenzial natürlich auch steigt. Mhm. Und das ist genau da, wo wir halt ansetzen, dass wir sagen, du kannst das auch im hohen Alter lernen. Das heißt, wir spezialisieren uns wirklich auf Hobbyfahrer, Erwachsene, auch im fortgeschrittenen Alter, haben auch einen Kurs speziell für Ü55er, weil man einfach anders lernt im Alter. Und du kannst auch im hohen Alter noch die ganzen Sachen lernen, und zwar sicher. Und Mountainbiken muss nicht gefährlich sein. Es ist nur gefährlich, wenn du, genau wie du gesagt hast, denkst, ach, Fahrradfahren kann ich ja, ich gehe jetzt einfach ins Gelände mit dem Mountainbike, dann kann es gefährlich werden. Aber wenn du dich da schrittweise steigerst, dann ist Mountainbiken nicht per se gefährlich.
Jetzt möchte ich, bevor wir über dieses ganze Thema reden, natürlich auch mal so ein bisschen über dich erfahren, weil man sich natürlich schon die Frage stellt, okay, da ist jetzt diese Frau, die will mir irgendwie Mountainbiken beibringen, aber was kann die eigentlich, wo kommt die her? Und ich glaube, das ist, oder für mich ist das auch immer ein ganz wichtiger Punkt, einfach zu wissen, was machen Leute eigentlich? Und ich glaube, ja, wobei, da sprechen wir gleich drüber. Jetzt will ich erstmal so ein bisschen wissen, wo kommst du eigentlich her? Also wie bist du aufgewachsen? Weil das war ja jetzt ja nicht so deutsche Vorstadtmäßig, sondern schon ein bisschen spannender, oder?
Ja, mein Werdegang ist, sag mal, etwas unruhig. Also ich bin aufgewachsen in Zypern, auf dem türkischen Teil von Zypern. Mhm. Und zwar war meine Mutter eine Windsurflehrerin und mein Vater war Ex-Tennisprofi und Tennislehrer. Das heißt, ich war immer schon in dieser Sportlehrerwelt zu Hause. Und da sind wir sehr lange geblieben, bis ich 14 war. Und dann war das Problem, dass die Schulbildung da wirklich noch sehr grottig war. Wir wurden in der Schule noch geschlagen und Frauen wurden wirklich sehr schlecht behandelt. Und irgendwann war ich mal wieder grün und blau geschlagen und dann ist meine Mutter in die Schule marschiert und hat gesagt, hey, ihr könnt doch meine Tochter nicht einfach schlagen. Und dann hat eben der damalige Direktor gesagt, naja, doch klar können wir das, wenn sie sich einem Mann widersetzt, dann kriegt sie ihre Strafe. Und es war halt dann wirklich so dieser Moment, wo Brigitte, meine Mutter, dann gesagt hat, hey, nee, ich will nicht, dass sie hier weiter in die Schule geht. Und ja, dann sind wir nach Deutschland gezogen, da war ich 14 und erst oben bei Hannover in der Ecke, in so ein Holzminden hieß der Ort, also eher kleines Örtchen. Und ich konnte natürlich jetzt nicht wirklich gut Deutsch, weil ich immer auf einer türkischen Schule war und dann später auf einer englischen Schule. Und Deutsch war für mich zwar daheim die Sprache, aber nicht wirklich gefühlt meine Muttersprache. Und auch ich hatte Deutsch ja nie wirklich geschrieben. Ja. Und so kam es, dass ich dann da in die Schule gegangen bin, auch ziemlich gehänselt wurde, weil ich eben Ausländer war. Damals gab es noch nicht viele Ausländer. Und dann habe ich eine Zeit lang sogar komplett aufgehört zu sprechen, weil ich mich so geschämt habe.
Okay, krass.
Und dann sind wir deswegen nach Karlsruhe gezogen, wo ich dann wieder auf eine englische Schule gegangen bin, weil ich eben mein Englisch viel besser war als mein Deutsch.
Ach so, ich dachte, in Karlsruhe können die eher kein Deutsch, dann ziehen wir dahin.
Genau. Ja, das habe ich dann später gemerkt. Aber tatsächlich gab es dann eine europäische Schule und da konnte ich dann wieder auf Englisch unterrichtet werden. Und so sind wir dann dahin gezogen, da habe ich dann auch Abi gemacht. Und kurz nach dem Abi bin ich dann in die Dominikanische Republik gegangen und habe da gearbeitet als Tänzerin für Musical-Shows. Und dann habe ich in der Schweiz studiert. Auf jeden Fall habe ich dann gemerkt, ich will mehr aus meinem Leben machen.
Also aber lass uns da bitte nochmal ganz kurz so ein bisschen zurückgehen, weil das ist natürlich jetzt so vollgepackt mit so tausend Sachen und so. Genau, also deine Eltern sind beide deutsch und dann dort nach Zypern gegangen, um dort Trainer zu sein. Habe ich das richtig verstanden?
So ähnlich. Also meine Mutter ist deutsch, mein leiblicher Vater ist Österreicher. Den habe ich aber nie wirklich kennengelernt. Das heißt, ich bin mit meiner Mutter alleine aufgewachsen und die ist dorthin als Reiseleiterin und hat sich dann aber selbstständig gemacht als Windsurflehrerin, ja.
Aber wenn du sagst, dass du, dass Deutsch dann quasi nicht deine Muttersprache war, was hast du denn dann dort gesprochen? Ich meine, die Stadt, wo du aufgewachsen bist, glaube ich, ist eh interessant, weil die so ein bisschen zweigeteilt ist, oder? Der türkische und der ist der griechische?
Genau, also die Insel ist, richtig, die Insel ist zweigeteilt, noch bis heute. Mhm. Also da waren wir tatsächlich letztens nochmal. Wenn dich das Thema interessiert, ist es wirklich mega, sich da mal einzulesen. Mhm. Nordzypern ist bisher immer noch die einzige geteilte Hauptstadt. Und das ist politisch wirklich extrem crazy, was da abgeht. Auf jeden Fall bin ich da aufgewachsen, war auf einer türkischen Grundschule und bin dann später auf eine englische Schule gegangen. Und ich habe zwar daheim mit meiner Mutter Deutsch gesprochen, aber da ich, dass die halt alleinerziehend war und selbstständig war, hatte ich ein türkisches Kindermädchen, mit der ich hauptsächlich Türkisch gesprochen habe. Und ich hatte eine türkische Pflegeschwester, mit der ich natürlich auch hauptsächlich Türkisch gesprochen habe. Und so kam es, dass ich zwar Deutsch gesprochen habe, aber lange nicht so gut, wie ich Englisch oder Türkisch zu dem Zeitpunkt gesprochen habe.
Okay, spannend. Und sprichst du jetzt noch Türkisch?
Ja.
Okay.
Das ist sehr praktisch in Deutschland, wenn man Döner oder so holen geht und die nicht denken, dass man es versteht.
Also ich muss gestehen, ich komme ja quasi auch da aus der Ecke, wo Schwalbe herkommt. Und Türkisch wäre tatsächlich so eine Sprache, die ich ganz gerne gelernt hätte als Jugendlicher, weil ich finde es erstens ein interessantes Land, ich finde es irgendwie eine interessante Sprache. Ich glaube, sie ist relativ einfach auch zu lernen, ne? Und
Nee, leider. Türkisch ist eine der schwierigsten Sprachen der Welt. Das ist wirklich.
Ist es so? Ich habe gehört, dass sie relativ einfach sein soll. Aber gut, du weißt es ziemlich sicher besser wie ich. Also.
Also meine Mutter lernt jetzt seit über 30 Jahren Türkisch und spricht immer noch mit großen Fehlern, weil das Problem ist, und das ist auch der Grund, weshalb Türken so sprechen, wie sie sprechen, wenn sie Deutsch sprechen, dass der Grund ist, du hängst alles hinten ans Verb dran. Mhm. Das heißt, du sagst, es gibt einen so einen typischen Satz, den man sagen kann, es ist eigentlich nur ein Wort, und der heißt auf Türkisch Amerikanlaştırmadıklarımız danmışsınız. Und das heißt, gehören Sie zu denjenigen, die wir nicht zu Amerika gehörig machen konnten. Also das ist ein einziges Wort. Und das zeigt, wie komplex diese Sprache ist. Du nimmst das Verb und hängst alles hinten dran. Du hängst die Person dran, die Zeit dran. Dass jemand das gesagt hat, kannst du auch da rein verstecken. Also es ist eine geile Sprache, aber wirklich, ich würde sagen, fast unmöglich fließend zu lernen, außer man ist ein krasses Sprachtalent.
Okay, spannend, ja. Also das, wie gesagt, es wäre auf alle Fälle eine Sprache, die mich interessiert hat, weil ich natürlich auch ganz viele türkisch sprechende Leute in meiner Schule hatte. Und ja, wir haben uns dann immer versucht, so zu verständigen, so gut wie es ging, ne? Wie du schon sagst, es ist halt vor allen Dingen so in der Grundschule und so ist es natürlich nicht so richtig einfach gewesen. Von daher hätte ich das wirklich sehr, sehr gerne gelernt. Ist, glaube ich, eine ganz coole Sache. Du hast ja dann auch nachher Übersetzerin gemacht, oder?
Genau, ich habe in Heidelberg dann Übersetzen und Dolmetschen studiert für Spanisch, Englisch und Deutsch, weil Türkisch gab es damals gar nicht dort. Aber ich habe dann tatsächlich auch eine Zeit lang gearbeitet und natürlich Türkisch dann mit reingenommen. Dadurch, dass ich als Muttersprachler damit aufgewachsen bin, kannst du dann immer die Muttersprache noch mit reinnehmen, ohne da jetzt extra was abzulegen. Und auch ein cooler Job, aber das war für mich ganz ehrlich eher so, ich muss was Ordentliches machen, bevor ich meinem Traum nachgehe.
Okay, dass das Kind was gelernt hat, so nach dem Motto, ja. Dann bist du in die Schweiz, hast da Hotelfach studiert, richtig?
Korrekt, ja, dann bin ich in die französische Schweiz, habe da Hotelmanagement studiert und das dann auch bis zu einem gewissen Teil abgeschlossen und dann aber gemerkt, okay, jetzt war ich schon lange genug vernünftig und jetzt darf ich das machen, was eigentlich mein Herz möchte.
Okay, und was war das dann zu der Zeit? War das schon Mountainbiken?
Das war, ja, es war mehr oder weniger Mountainbiken. Also ich bin tatsächlich nach Mallorca dann gegangen in Urlaub und habe da einen Mountainbike-Kurs gemacht und habe dann gemerkt, dass ich durch das Mountainbiken den Leuten mehr mitgeben kann. Also ich sehe heutzutage immer noch Mountainbiken als Instrument. Ich finde, die größte Herausforderung im Leben ist eigentlich, das zu finden, was einen wirklich erfüllt. Also das zu finden, wonach die Seele schreit und nicht das Ego. Und ich habe gemerkt und für mich auch mich immer mehr in diese Richtung entwickelt, dass ich gesagt habe, ich kann durch das Mountainbiken den Leuten helfen, zu sich zu finden, ihre Authentizität zu finden und die Natur mehr zu genießen und dadurch was Gutes in die Welt bringen. Auch wenn sich das immer so kitschig anhört, ist es wirklich bis heute mein Ding, dass ich sage, ich will wie Dalai, ich weiß nicht, ob es Dalai Lama war oder ich glaube, es war Mahatma Gandhi, be the change you want to see in the world. Und das ist so ein Leitspruch, der mich wirklich jeden Tag motiviert, das zu machen und das zu sein, was ich bin.
Mhm. Aber man ist ja jetzt nicht auf einmal Mountainbike-Coach, sondern da gehört ja so ein bisschen was dazu. Also zum einen dieses kleine bisschen, dass man selber Mountainbike fährt. Und wann hat das denn bei dir angefangen? Also war das dann schon in Deutschland so, als du studiert hast oder sogar noch früher? Also wann bist du in Kontakt mit Mountainbiken gekommen?
Das war ja tatsächlich in Deutschland, das müsste 2006 ungefähr gewesen sein. Und nach Mallorca bin ich dann 2009 und dann hat mir das, wie gesagt, so sehr gefallen und ich gedacht habe, das kann ich jetzt nutzen, um eben das zu machen, was eigentlich meine Seele möchte. Und dann habe ich einen Kurs nach dem nächsten belegt, also Trainerausbildung in verschiedenen Ländern und mich dann auch ziemlich schnell selbstständig gemacht. Das heißt, ich habe erstmal auf Mallorca bei einer Bikestation ganz normal gearbeitet als Guide und die haben auch so ein bisschen Trainings gegeben, aber eben eher so Schnupperkurse, Eintagessachen. Da habe ich dann 1,5 Jahre lang gearbeitet und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Mhm. Und das war auch super und also auch nochmal, das hast du auch am Anfang gesagt, wer ist diese Frau und was will die mir überhaupt beibringen? Also vor allem dieses, wer ist diese Frau, dieses von Männern, ist tatsächlich eine Barriere, die in der Bikebranche extrem krass ist. Vor allem für Frauen merke ich heute noch, dass es sehr alteingesessen ist und vor allem von Männern dominiert ist. Und deswegen war mir von Anfang an wichtig, dass ich erstens viele Qualifikationen auch besuche und aber auch immer auf Fragen mit Warum antworten kann. Das heißt, ich habe mich da extrem selber fortgebildet, aber auch selbst mit dem Thema beschäftigt und dann selber auch extrem viel geübt, sehr lange. Weil ich immer noch der Meinung bin, dass du als Frau in der Szene viel mehr können musst als ein vergleichbarer Mann, um den Respekt vor allem von Männern zu bekommen.
Mhm. Da müssen wir auf alle Fälle gleich nochmal hin zurückkehren, weil das ist auch ein Thema, was mich natürlich sehr, sehr viel beschäftigt, weil was genau ist dieser Respekt, den man sich da erarbeiten muss? Aber da kommen wir dann nochmal hin, weil ich muss jetzt erstmal ganz tief in meinem Gedächtnis kramen. Und zwar, ich glaube, du bist dann... Und berichtige mich, wenn es falsch ist. Du bist irgendwie durch Stefan Herrmann und die Mountainbike Akademie nach La Palma gekommen, irgendwann so 2010 oder so. Und ich glaube, da haben wir uns kennengelernt, richtig?
Da haben wir uns ganz kurz gesehen, ja. Das war genau 2010. Ich war tatsächlich, am Anfang habe ich ein Praktikum gemacht bei der Mountainbike Academy. Und ich war aber auf La Palma tatsächlich nur im Urlaub. Und damals, ich glaube, als wir uns gesehen haben, waren wir entweder mit Tani, der ja damals bei Synthes gearbeitet hat, oder es war, als ich dann einmal mit Jasper Jauch unterwegs war. Ich weiß es nicht, aber da haben wir uns ganz kurz gesehen. Es war ein witziger Moment, weil ich kannte dich nicht. Und ich habe das noch genau im Kopf. Das war ganz witzig. Ich bin eben da lang gefahren und habe dann Jasper gefragt, wer ist das? Ja, das ist der Wogon. Und du hast mit Jasper zusammen so Footplants geübt. Irgendwie am Wegrand, hat diese Footplant gegeben. Und ich so, was machen die da? Und das Geile ist ja, ich bin bis heute eine, muss ich wirklich sagen, eine der wenigen Frauen, die voll Bock hat, mit ihrem Mountainbike zu spielen. Also ich übe allen möglichen Scheiß, weil ich der Meinung bin, dass alles, was wir üben und alles, was wir spielerisch am Bike machen, hilft uns auf eine gewisse Art und Weise. Und es ist tatsächlich wirklich so viele Momente wie der da, wo du eben ein Footplant geübt hast und ihr euch voll beömmelt habt, dass es eben nicht klappt und dann doch klappt und wo ich einfach gemerkt habe, das ist wichtig, dass man das macht, dass man dieses innere Kind in sich bis ins Erwachsene nicht verliert und das Mountainbiken ist dafür auch halt eben ein schönes Instrument.
Ja, definitiv. Dazu gibt es halt den tollen Spruch von Nina Hoffmann, die mit ihrem Trainer sagt, alles ist Training. Und das trifft genau auf das, was du jetzt gerade gesagt hast, zu. Ne? Selbst wenn man jetzt halt irgendwie auf der Straße unterwegs ist und einen Tannenzopf mit dem Vorderrad wegkickt oder so, das ist natürlich alles, zahlt das darauf ein, dass man halt einfach sicherer auf dem Bike wird.
Und, richtig, es entwickelt natürlich alles die koordinativen Fähigkeiten und das genau. Die sind halt der Nährboden für alles, was man auf dem Mountainbike macht, ja, auf jeden Fall.
Und hast du das Gefühl, dass das für viele Leute irgendwie, dass es vielen Leuten nicht klar ist oder dass das vielleicht auch ein bisschen zu blöd für die ist, solche Sachen zu trainieren? Weil du hast dich ja offensichtlich dafür entschieden, okay, ich möchte jetzt diese Sachen probieren, die funktionieren halt irgendwie 20 Mal nicht, aber einmal funktionieren sie dann und dann ist halt cool.
Ja.
Warum machen das nicht also alle Leute?
Ganz ehrlich, ich glaube, der Hauptgrund und vor allem in der deutschsprachigen Welt, also es ist ganz spannend, weil ich ja sowohl englische Kurse gebe als auch deutsche und deswegen auch so ein bisschen den Unterschied, den kulturellen Unterschied zwischen englischsprachigen Menschen sehe und deutschsprachigen. Natürlich kann man das nicht man kann nicht sagen, dass jeder Mensch so ist, der Englisch oder Deutsch spricht, aber es gibt so einen generellen Trend, den ich beobachte und ich finde, dass in der deutschsprachigen Welt die Leute sehr große Angst davor haben, Fehler zu machen. Mhm. Und diese Angst vor Fehlern hält viele davon auf, wirklich die Sachen zu machen, die ihnen langfristig Spaß machen können. Aber du musst die Bereitschaft haben, am Anfang dumm auszusehen, weil jeder, der was neu anfängt, macht am Anfang Fehler. Und jeder, der am Anfang was macht, sieht dabei dumm aus. Das gehört einfach dazu. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, wo viele sagen, ach, ich kann mich hier ja nicht blamieren und kann das nicht dann falsch machen oder kann mich da ja auch nicht so zum Hampelmann machen. Aber darum geht's. Das ist es gar nicht. Es ist dieses Spielen und die Fehler, die sind Helfer. Also wenn du die Buchstaben in dem Wort Fehler neu sortierst, sind das ja Helfer. Und die helfen dir, das zu finden, was dir wirklich Spaß macht und was dir dann langfristig keinen Spaß macht. Aber wir lassen uns da so sehr abhalten von diesem, was die anderen denken könnten. Und das ist was ich immer versuche, auch meinen Teilnehmern mitzugeben. Hey, fährst du Mountainbike für die anderen oder fährst du Mountainbike für dich? Und warum interessiert sich dann so sehr, was der Nachbar denken könnte?
Vor allen Dingen, was ich hier finde oder warum ich Mountainbiken so liebe, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber wir alle haben ja Bock auf Erfolgserlebnisse. Und ich kenne keinen anderen Sport oder keine andere Beschäftigung, wo du so viele Erfolgserlebnisse nacheinander hast. Und da hast du, wenn du einen Trail runterfährst, ja, dann hast du irgendwie 50 Erfolgserlebnisse, weil 50 Mal hast du keinen Fehler gemacht. So, und das finde ich halt das Krasse, ne? Ich meine, unser Erfolgserlebnis kannst du natürlich auch nur haben, wenn du auch das Risiko eingehst, dass du Fehler machen kannst. Und das sind jetzt keine riesen Erfolgserlebnisse, sondern es ist halt irgendwie, ja, keine Ahnung, man ist an dieser Wurzel cool abgesprungen oder man hat diese Welle gedoubled oder man ist halt irgendwie schön in eine Kurve reingefahren. Und mir macht das immer total Spaß zu merken, okay, ich mache das jetzt seit so vielen Jahren, aber ich lerne immer noch dazu und ich habe eben immer noch diese Erfolgserlebnisse.
Ja. Auf jeden Fall. Also das sage ich auch. Und vor allem auch da sind wir wieder bei dem Thema, was wir noch viel mehr übers Leben durchs Mountainbiken lernen können. Diese Erfolgserlebnisse, die kannst du ja nur haben und dieses Happy-Gefühl, das du dabei hast, wenn du den Fokus darauf richtest. Das heißt, wenn du wirklich sagst, jetzt habe ich, genau wie du eben gesagt hast, diese Welle gedoubled oder die Kurve gut genommen. Und viele entscheiden sich aber dazu, den Fokus dann auf die Sachen zu legen, die sie nicht gut gemacht haben. Und dann kommen sie zurück und sind voll angepisst, weil sie sagen, oh, jetzt bin ich da die Stelle nicht gefahren oder da bin ich nicht. Aber du kannst dich auch entscheiden, deinen Fokus eben genau auf die schönen Dinge zu legen. Und das lernen wir auch durchs Mountainbike. Und dann können wir da richtig Spaß haben und uns wirklich total schnell weiterentwickeln. Und wie du sagst, man hört dann nie auf zu lernen. Das ist das Schöne, dass egal wie lang du fährst, du wirst dich immer noch weiter verbessern, wenn du erstens dieses innere Kind nicht verlierst, also weiter spielst. Und wenn du deinen Fokus auch immer wieder auf die Sachen richtest, die du jetzt heute gut gemacht hast und auf die Erfolgserlebnisse und dann eben auch ab und an mal den Fokus auf die Sachen richtest, die du noch verbessern kannst. Ja. Aber es ist dann so ein positiver Kreislauf, in den du dich reingeben kannst und da über das Mountainbiken auch unheimlich viel Selbstbewusstsein entwickeln kannst, aber auch Selbstakzeptanz für mögliche Fehler. Mhm.
Ja. Also echt super spannend und ich finde das auch eine super Sichtweise, also dass man halt, ja, man muss einfach wieder mehr spielen und man muss sich halt einfach diese positiven Sachen vor Augen führen, weil ich glaube, das ist halt wirklich für ganz, ganz viele Leute ein Problem. Und jetzt möchte ich tatsächlich wieder zurückkommen auf das Thema, was du vorhin gesagt hast, und zwar das Thema mit, ich muss mir Respekt erarbeiten als Frau in der Bike-Szene. Was meinst du damit? Und wo, ja, also was meinst du damit?
Schwieriges Thema und man muss da auch immer vorsichtig sein, dass man niemandem auf die Füße tritt. Ich finde generell, dass es vor allem auch wieder in der deutschsprachigen Szene alles sehr alteingesessen ist und sehr auf Tradition basiert. Also bei ganz vielen Sachen, die ich irgendwie vorgeschlagen habe, sei es jetzt bei Ausbildungen, die ich selber als Teilnehmer gemacht habe oder auch bei anderen Trainern, mit denen ich mal zusammengearbeitet habe, dass wenn ich was vorschlage, könnte man das nicht auch so machen, kommt als Antwort, nein, das machen wir seit 20 Jahren so. Und eben auch dieser Ding, warum sollten die Männer dir als Frau das glauben? Und das sind so Sachen, die ich ganz oft höre und was ich unheimlich schade finde. Und auch wenn man sich mal anschaut in den Mountainbike-Magazinen, was da immer noch, also zum Beispiel jetzt gerade ist eine neue Fahrtechnik-Serie rausgekommen von, ich will den Namen nicht nennen, ein größeres deutsches Mountainbike-Magazin. Und es ist wieder ein Mann und wieder jemand, der lange in der Szene ist, aber eigentlich nicht mitbekommen hat, wie sich die Fahrtechnik entwickelt hat. Das heißt, er lehrt in diesem Video auch das Nach-Hinten-Gehen und einfach veraltete Techniken, die mit modernen Rädern einfach nicht mehr zeitgemäß sind. Mhm. Und das sind so Sachen, die ich ganz oft merke, dass man als Frau da oft da wirklich gegen so eine Mauer läuft, weil die sagen, nein, nein, wir haben da schon unseren Fahrtechnik-Experten und warum sollten wir eine Frau nehmen? Die meisten Leser sind ja eh Männer. Und das finde ich schwierig, dass man als Frau oder ganz oft auch, ich habe das bei Instagram, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich damit mittlerweile, mache ich dem ja einen Spaß draus, weil ich noch nie einen negativen Kommentar von einer Frau bekommen habe, aber täglich Mansplaining bekomme, dass sie sagen, ja, warum sollte ich ein Tutorial von einer Frau anschauen? Da schaue ich mir lieber eins von einem Mann an. Oder wirklich, ja, Schätzchen, ist ja gut, aber. Also das, auch als ich mich selbstständig gemacht habe in Mallorca, haben alle gesagt, naja, warum sollte, also als Frau, ich weiß nicht, ich gebe dir 2 Jahre Schätzchen. Also wirklich dieses Abfällige, dieses Schätzchen, habe ich so oft bekommen und bekomme ich immer noch heute, obwohl ich wirklich erfolgreich bin, dass ich denke, warum ist das als Frau so, dass man immer 10-mal besser sein muss, um nur überhaupt mal ernst genommen zu werden und selbst dann es immer noch ist, wir nehmen da lieber einen Mann für.
Okay, das ist total spannend und ich würde da gerne so viel länger drüber reden, weil das interessiert mich total. Aber was denkst du, also wenn wir jetzt über das Thema Magazin reden und Fahrtechnik, die veraltet ist, ich sag mal so, gehört das nicht mittlerweile auch so ein bisschen zusammen? Also das Magazin veraltet ist und dann natürlich eine veraltete Fahrtechnik auch irgendwie hinpasst. Weil ich sag mal so, du jetzt mit deinen Sachen, ich meine, du hast irgendwie über 100.000 Instagram-Follower, du machst da super geile Fahrtechnik-Videos, also diese kurzen Fahrtechnik-Tipps, da erreichst du ja mehr Leute wie mit so einem Magazin, oder?
100 pro. Ja. Also auf jeden Fall, wenn ich mir schaue, dass so ein Magazin, ich glaube, 150.000 Auflage hat und ich eine Reel raushaue, die innerhalb von 2 Tagen 1,5 Millionen hat oder die letzte hat jetzt 3,7. Also es sind Millionen, die man erreicht. Und natürlich ist es so, dass man viel mehr Leute erreicht mit diesem Content. Das ist ja auch der Grund, weshalb ich überhaupt angefangen habe, Content zu machen. Also falls wir Zeit haben, kann ich das auch noch erzählen. Da ging es mir gar nicht darum, Content Creator zu werden oder in Anführungszeichen Influencer. Es ist wirklich so organisch entstanden, weil ich einfach nur Mehrwert in die Welt bringen wollte. Du erreichst damit viel, viel mehr Leute, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass es vor allem in den, in der traditionelleren Mountainbike-Welt, die ja nun mal von Magazinen dominiert werden, und ich meine jetzt nicht nur Printmagazine, teilweise auch Online-Magazine, dass da immer noch das belächelt wird. Ich meine, Pinkbike zum Beispiel hat in einem ihrer letzten Podcasts, haben die sich lustig gemacht über Content-Creator und gesagt, was für eine Frechheit. Es ist ja schön und gut, wenn sie so da, die haben das Wort bumbling benutzt. When they're bumbling down the trail, that's okay, but why do they need to upload it to YouTube? Also warum soll jemand das auf YouTube hochladen, wenn er da runter eiert? Und ich denke mir, hey, erstens, es heißt YouTube, genau das, jeder das hochladen kann. Und zweitens, es ist total wichtig für den Endverbraucher, dass er sieht, dass nicht jeder ein Profi ist. Weil was bringt es mir, wenn ich nur Profi-Videos sehe, dann denke ich, der Trail ist komplett flach, weil die halt darunter wirklich fliegen. Und erst dadurch, dass mal Normalo das hochlädt, sieht man ja, wie technisch es ist. Aber das ist das Krasse, dass genau dieser Elitism, da habe ich auch mal in einem meiner Podcasts auf Englisch drüber gesprochen, dass viele der Magazine denken, du bist nur ein echter Mountainbiker, wenn du krasse 20 Meter Sprünge machst und dabei noch einen Whip. Aber ja, das klar. Ist es nicht. Mountainbiken ist, wie ich es am Anfang auch gesagt habe, so facettenreich. Es geht genau darum, dass meiner Meinung nach 90% der Käufer von Mountainbikes genau diese Tricks nicht machen. Natürlich kann man die weiter zeigen, aber in der Mountainbike-Magazinwelt muss meiner Meinung nach ankommen, dass die Person, die die Räder kauft, eben nicht ein Rampage-Fahrer ist. Ja. Und nicht diese krassen Tricks machen muss. Und dafür ist auch wichtig ist, diese Diversity und diese, ich sag mal, Weichheit in Mountainbikesport zu bringen und nicht dieses männliche, dominierte, sondern auch mal das Weibliche und aber auch, dass das Mountainbiken, wie ich es gesagt habe, nicht gefährlich sein muss, um cool zu sein. Dass du beim Mountainbiken auch, du bist auch ein echter Mountainbiker, wenn du dein Mountainbike nimmst und damit einfach nur um den See herumfährst. Wer ist irgendjemand zu sagen, dass du dann kein echter Mountainbiker bist? Ja. Und das finde ich halt so schade. Und das wird immer noch in diesen Magazinen und auch egal ob online oder print, finde ich viel zu stark in diese Action-Sport-Richtung dominiert und signalisiert, was meiner Meinung nach einfach nicht mehr den Zeitgeist trifft.
Ja, definitiv. Ey, wir müssen da unbedingt nochmal irgendwann drauf zurückkommen, weil ich habe da noch so tausend Fragen. Das passt jetzt hier gerade nicht so richtig her, weil ich noch viele andere Fragen habe zu anderen Themen. Aber dann vielleicht schaffen wir es nochmal irgendwann darüber zu reden. Aber eins kann ich noch sagen. Du hast ja gesagt, dass du dich immer so ein bisschen, oder dass die Leute erwarten, dass du dich beweisen musst oder dass du dich beweisen musst, weil du eine Frau bist. Und ich kann dir auf alle Fälle sagen, ich bin ja früher Rennen gefahren. Es gab auf alle Fälle eine ganz lange Zeit wenig Rides, die ich mit Leuten gemacht habe, wo die nicht versucht haben, mich die ersten 10 Minuten platt zu machen. Also das Ego ist, glaube ich, in alle Richtungen so verteilt. Bei mir mussten sie halt irgendwie zeigen, ja, aber ich bin aber genauso fit wie du. Und bei dir müssen sie wahrscheinlich sagen so, ey, ja krass, aber ich kann ja genauso gut fahren wie eine Frau. Das ist halt so wahnsinnig, finde ich. Also wie gesagt, vielleicht haben wir da nochmal irgendwann die Zeit, drüber zu reden. Würde mich auf alle Fälle freuen. Jetzt möchte ich aber über ein anderes Thema schnell mit dir reden. Und zwar das ganze Thema, wie ihr Fahrtechnik neu denkt. Weil der klassische Weg, den auch ich über Jahre lang gemacht habe, mit Leuten, die kommen am Samstag irgendwo hin, dann macht man einen 6-Stunden-Kurs. In der Mitte gibt's eine leckere Nudel zu essen und genau, dann verabschiedet man sich wieder und sieht sich wahrscheinlich nie wieder. Jetzt erklär mal, was habt ihr an diesem Konzept geändert und warum habt ihr das geändert?
Ja, also erstmal ist wirklich, finde ich, immer noch so, genau wie du gesagt hast, dass es oft so 6-Stunden-Kurse sind und dann zwischendrin Pause gemacht wird. Und das Erschreckendste ist, finde ich, dass ganz oft nach der Mittagspause dann auch gleich ins Gelände gegangen wird. Das heißt, man fängt traditionell, so laufen die meisten Fahrtechnikkurse ab und war bei mir genauso bis vor circa 7 Jahren, dass man macht ein paar Stunden, ich sag mal, Trockenübungen auf einem Parkplatz und dann geht man gleich ins Gelände. Und ich muss sagen, ich habe dann, dadurch, dass ich viele Teilnehmer hatte, die regelmäßig zu mir gekommen sind, weil ich eben auch noch diesen psychologischen Background habe, ich habe dann noch den psychologischen Berater gemacht. Das ist der gleiche Kurs, der Heilpraktiker für Psychotherapie macht und mich auf Angst spezialisiert. Und deswegen hatte ich natürlich viele Leute, die, ich sag mal, bei anderen durch den Raster fallen, die einfach starke Ängste haben und in einem Gruppenkurs verloren gehen, weil sie dann gar nicht genug Zeit haben, um es umzuwerfen und dadurch umzusetzen. Und dadurch habe ich dann mich angefangen, mit dem Gehirn auseinanderzusetzen, ganz viele Papers zu lesen. Und weil ich selber auch am Anfang ein sehr ängstlicher Fahrer war, mich in Ängste hineinzuarbeiten. Und wenn man sich anschaut, und das ist das Krasse, es gibt so viele Papers mittlerweile, wo man nachlesen kann, wie das Gehirn funktioniert und wie motorisches Lernen funktioniert. Und es ist unmöglich, innerhalb von einem Tag Dinge umzusetzen und Dinge in Können zu verwandeln. Also wenn man Können sieht als etwas abrufbar machen und abrufbar heißt, dass du dabei abgelenkt bist und es immer noch ausführen kannst, ist es absolut unmöglich, das in wenigen Stunden zu machen. Weder neurologisch noch anatomisch, es geht einfach nicht. Und dann habe ich mich angefangen, damit auseinanderzusetzen, okay, wie ist es in anderen Sportarten? Habe mich angefangen, mit anderen Sportlern und mit anderen Trainern auseinanderzusetzen. Aus dem Gymnastik, aus dem Ballett, aus dem Volleyball. Und habe gemerkt, es ist nirgendwo in keinem anderen Sport so, wie im Mountainbiken, dass einzige Kurse wirklich die Basis sind und auch nichts Weiterführendes da möglich ist. Und so habe ich dann angefangen, auch längerfristig mit Leuten zu arbeiten, die dann immer wieder gekommen sind. Und mich hat enttäuscht, dass selbst wenn die Leute, sagen wir mal, 2-3 Mal im Jahr gekommen sind, was ja schon oft ist, wenn du es mit den, wie du eben gesagt hast, Standardkursen vergleichst, ist vielleicht nur 10-20% sind hängen geblieben von dem, was wir letztes Mal gemacht haben. Und dann habe ich gedacht, okay, wie kann ich das ändern? Wie können wir genau diesen 10-20% vielleicht auf 50-80% hochschrauben? Und habe mich da auch wieder mit dem Gehirn beschäftigt und gemerkt, okay, es ist ganz normal, du vergisst nach 24 Stunden, hast du bereits 60% der Inhalte vergessen und du hast davon nur einen Bruchteil überhaupt in körperliches Können verwandelt. Das ist einfach so, wie unser Gehirn und unser Körper funktionieren. Und dann habe ich angefangen, den Leuten so kleine Tipps mitzugeben und auch über WhatsApp Tipps und kleine Videos zu schicken, dass sie weiter dranbleiben können. Und dann haben wir halt, also mein Partner und ich, der jetzt auch seit 10 Jahren hauptberuflich Trainer ist wie ich, wir haben dann zusammen die Online-Plattform ins Leben gerufen. Das heißt, die Leute haben kleine Übungsaufgaben, genau wie in einem echten Fahrtechnikkurs. Da ist es ja auch so, du erklärst was, du zeigst was und die Leute machen es. Dann kriegen sie ein bisschen Feedback und dann kommt die nächste Übung. Und genauso ist es jetzt bei unserer Online-Plattform auch. Das heißt, wir haben eine kurze Erklärung, dann haben wir eine Demo, dann gehen die Leute raus und üben das. Und dann können sie sich optional filmen und uns Videos einschicken und dann kriegen sie von uns auch persönliches Feedback. Der Hauptgrund, und hier kommt jetzt die Revolution, ist, dass du genug Zeit hast, um dieses Wissen überhaupt in Können zu verwandeln. Weil du brauchst nur eine Sache, um Wissen in Können zu verwandeln. Du brauchst etwas, was Structured Practice heißt, und zwar Deliberate Practice. Das heißt, du musst was üben, das wiederholen, also ausführen, und zwar mit einem gewissen Ziel und mit Feedback. Das ist dieses Deliberate Practice. Mhm. Nicht nur Practice, sondern Deliberate Practice. Und dann wirst du besser. Und das genau haben wir ermöglicht, dass die Leute zwischendrin nämlich auch schlafen, weil im Schlaf kann das Gehirn das erst einsortieren und erst Wissen in Können verwandeln. Und durch dieses langfristige Begleiten schaffen wir es, dass wirklich, wir haben Leute mit 84, die mit dem Mountainbiken angefangen haben, die innerhalb von 2 Jahren richtig heftige Trails fahren. Wir haben Teilnehmer mit 60, die angefangen haben, die springen jetzt fette Doubles und die können Bunnyhop mit dem E-Bike, die können Hinterrad versetzen. Die können Sachen, wo andere Leute, die nach 30 Jahren von träumen, weil sie eben nie diese Zeit da reingesteckt haben. Hm. Und das ist das Tolle, das mich auch erfüllt, dass ich weiß, dass ich vielen Leuten, vor allem in der Rente, noch so einen Sinn gebe und vor allem ihnen helfe, dass Körper und Geist noch lange jung bleiben, weil sie dieses innere Kind wieder entdecken und weil sie aber auch wirklich was für ihren Körper und für ihren Geist tun. Und das ist das, wo wir sagen, was wir verändert haben, die Revolution quasi. Tut mir leid, dass ich dich unterbrochen habe.
Nee, ich habe dich ja unterbrochen, also von daher alles gut. Aber das ist halt wirklich so, die Definition des Altwerdens ist ja einfach aufhören, neue Sachen zu lernen.
Ja? Und aufhören zu spielen. Ja, also genau. Es gibt da auch so ein Zitat. Ja, ja, dass du wirst nicht alt, weil du, ich muss das Zitat mir noch suchen, aber also du wirst quasi alt, weil du aufhörst zu spielen. Also du hörst nicht auf zu spielen, weil du alt wirst, sondern du wirst alt, weil du aufhörst zu spielen. Ja. Und das ist, genau wie du gesagt hast, das ist die Definition. Und vor allem jeder. Also ich bin so ein Nerd, ich lese mir alle möglichen Papers durch, wie Lernen funktioniert, wie man Altern vorbeugen kann. Und überall steht, du musst regelmäßig neue Sachen lernen. Und körperliches Lernen ist einfach so viel besser für den Körper als nur geistiges Lernen. Und das ist das Tolle, dass das Mountainbiken da einem auch so viel mehr Lebensqualität, vor allem auch im Alter, schenken kann.
Ja, ja, und vor allem, man kann halt einfach das verbinden mit halt so vielen tollen Sachen, ne? Und Das ist schon cool. Aber erzähl mir mal bitte kurz, also wie funktioniert das? Also, wie gesagt, früher oder jetzt auch. Man muss ja, glaube ich, ich berichtige mich, aber diese Eintageskurse, die sind ja jetzt nicht per se komplett schlecht, sondern sie
bringen... Auf keinen Fall.
Genau, also es ist wenn man sich dafür entscheidet, ist es ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, oder? Dann hat man sich schon mal entschieden, nicht, hey, es ist ja Radfahren, ich kann hier alles, sondern, hey, ich lasse da mal wen drauf gucken und vielleicht kriege ich ja noch ein paar Tipps. Also es ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Aber wie schaut das dann bei euch aus? Also wie funktioniert das und vor allen Dingen, wie schaut das auch kostentechnisch aus?
Also erstmal möchte ich ganz kurz auf das eingehen, dass du gesagt hast, eintägige Kurse sind nicht per se schlecht. Das möchte ich auch auf keinen Fall sagen. Also ich sage, dass eintägige Kurse auf jeden Fall ihren Sinn haben und bevor du gar keine Fahrtechnik machst, sind auf jeden Fall eintägige Kurse super. Und vor allem am Anfang, wenn du noch nie einen Kurs gemacht hast, bringt dir auch ein eintägiger Kurs sehr, sehr viel, weil du bestimmte Grundlagen erstmal überhaupt lernst, verstehst und dann auch diese ziemlich schnell umsetzen kannst. Da geht es um absolute Basics, wie dass du beide Bremsen benutzt, dass du Bremsübungen machst, dass du lernst, nach hinten abzusteigen, dass die Kurbeln waagerecht sind. Das sind so Sachen, die man am Anfang, wenn man mit Mountainbike-Sport anfängt, nicht auf dem Schirm hat. Und deswegen hat man am Anfang nach einem eintägigen Kurs eine sehr steile Lernkurve und sie sind auf jeden Fall sinnvoll. Aber man ist halt danach wieder auf sich alleine gestellt. Das heißt, man lernt die Sachen, man übt die auch ein paar Mal, man kriegt auch ein paar Mal Feedback, man verbessert sich relativ schnell und dann muss ja dieser Übertrag ins Gelände passieren und dann fallen die meisten wieder in alte Muster, weil sie eben zu schnell wieder zu schwierige Trails fahren und da sich eben genau das herauskristallisiert, dass sie zwar wissen, was zu tun ist, aber das noch nicht können, weil sie es noch nicht durch genug Practice, durch genug Wiederholung, durch genug Übung in Können verwandelt haben und deswegen natürlich noch nicht abrufen können, wenn sie abgelenkt sind. Und da haben wir angesetzt, oder generell ist es bei uns so, du kriegst, wenn du dich anmeldest, zum Beispiel unser Einsteigerkurs kostet 249 € und du hast eine 3-monatige persönliche Betreuung inkludiert. Du kriegst einen Zugang zu diesem Kurs, da sind erstmal Sachen zu Bike-Setup drin und aber auch eben, wie du auf dem Bike erstmal stehst.
Alles im Videoformat.
alles in Videoformat. Das heißt, du hast ein ganz kurzes Video. Wir haben uns wirklich darauf fokussiert, dass du ganz kurze Videos hast, damit die Leute so wenig wie möglich vor dem Bildschirm und so viel wie möglich auf dem Rad Zeit verbringen, weil du eben nicht durchs Zuschauen lernst, sondern durchs Machen. Und das heißt, du hast eine ganz kurze Videolektion, die geht zum Beispiel eine Minute und da ist eine ganz klare Handlungsanweisung drin. Dann gehen die Leute raus, üben sich und es steht auch immer drunter, wie sie sich filmen sollen und wie sie uns die Videos zukommen lassen können, wenn sie das möchten. Manche Leute wollen es nicht, aber viele Leute, vor allem die, die das machen, haben unheimlich krasse Erfolge. Also es ist unvergleichlich mit irgendwas, was ich in anderen Bereichen oder durch einige Kurse gesehen habe. Die schicken uns dann Videos und dann kriegen sie von uns Feedback in Form von entweder Sprachnachricht oder Splitscreens. Das heißt, wir machen eine Videoaufzeichnung mit Soll-Ist-Vergleichen. Und was wir aber auf jeden Fall machen, dadurch, dass Bernie, mein Partner, hat einen leistungssportlichen Hintergrund. Ich komme vom Tanzen. Ich habe 10 Jahre Ballett getanzt und ich habe eben diese psychologischen Ausbildungen. Und dadurch, dass Bernie auch selber früher stark verletzt war, hat er eine sehr gute anatomische Kenntnis und dann schauen wir immer, was ist für diesen Menschen eigentlich realistisch. Das heißt, wir geben ihm nicht Feedback auf Basis eines Goldstandards, was für einen 70-Jährigen vielleicht gar nicht möglich ist, sondern wir schauen, was ist für ihn möglich und wie können wir diese Person jetzt individuell fördern. Und da würde ich auch sagen, wir machen eigentlich das Training, was sonst nur Spitzensportler bekommen, für jedermann dadurch zu einem sehr erschwinglichen Preis wirklich verfügbar, weil sie dann von uns Feedback bekommen und dann gehen sie raus, üben das, können sich nochmal filmen und das schicken oder wenn es abgehackt ist, zur nächsten Lektion übergehen. Und so arbeiten sie sich von Lektion zu Lektion vor. Und
ihr habt dann eine eigene App oder wie?
Es ist eine E-Learning-Plattform, die man aber auch am Handy natürlich bedienen kann. Die ist mobil tauglich, aber es ist keine eigene App, sondern es ist eben eine Online-Coaching-Plattform mit den kleinen Videos. Und wir haben eine eigene App für die Community. Das heißt, das ist eine App, wo sich die Leute dann austauschen können, wo die sich gegenseitig motivieren, gegenseitig Videos schicken, Messenger-Dienste und so weiter. Das heißt, Leute können dann auch so eine Community finden von eben Leuten, die nicht nur ballern wollen, sondern auch ganz designiert Zeit investieren wollen, um an ihrer Fahrtechnik zu arbeiten. Und das ist das, wo ganz viel positives Feedback kommt, dass die Leute sagen, ich finde es toll, dass ich nicht immer nur hinterherhetze, sondern dass ich wirklich auch mit anderen Leuten fahren kann und wir uns eine Stelle mal mehrmals anschauen und die mal mehrmals üben, uns auch gegenseitig motivieren und nicht immer so, ja, wieso bist du stolz, dass du in Bordstand runtergerollt bist? Weil es ist ja am Anfang so, wenn du neu anfängst, sind für dich die kleinen Erfolgserlebnisse ganz wichtig und wenn andere dann kommen und dich demotivieren und sagen, es ist ja nur ein Bordstein, dann bist du natürlich auch demotiviert. Und das ist toll in unserer Community, dass wir so ein wohlwollendes Miteinander haben, wo es wirklich darum geht, sich zu verbessern, jeder in seinem Rahmen und dass auch kleine Erfolge wirklich gefeiert werden und sich das natürlich in vielerlei Hinsicht auch in das tägliche Leben positiv überträgt.
Wenn wir das nochmal kurz so einen Bogen zurückspannen, da weiß ich aus meiner Fahrtechnik-Historie, dass da zum Beispiel ja auch Frauenkurse eine deutlich bessere Lernkurve haben, genau aus dem Grund, dass die sich halt gegenseitig anfeuern und sagen, okay, cool, die können das jetzt, dann vielleicht kann ich das auch und die pushen sich halt so gegenseitig, während bei Männern dann oft immer wirklich so dieses, keine Ahnung, weiß nicht. Weißt du? Also, ja. Das war auf alle Fälle so meine Erfahrung. Ich weiß nicht, ist es bei dir auch so gewesen?
Also wir geben auch, ich habe mich lange, muss ich ehrlich sagen, gegen Frauenkurse gewehrt, aber ich habe dann irgendwann angefangen damit und habe auch genau diese Erfahrung gemacht, dass wir, wenn ich reine Frauenkurse gebe, dass die Atmosphäre viel wohlwollender ist und es viel weniger so ein ego-basiertes Vergleichen ist, dass das Vergleichen eher positiv ist. Und das sage ich auch immer, nutze das Vergleichen, also jeder vergleicht sich, das ist normal, dass zu sagen, man darf sich nicht vergleichen, ist einfach unrealistisch. Aber du kannst entscheiden, wie du das Vergleichen nutzt. Ob du das nutzt im Sinne von, ich muss besser sein, ich muss jetzt dem beweisen, dass ich besser bin, oder ob du sagst, okay, das motiviert mich jetzt und ich arbeite dran, aber ich gebe diesem Menschen trotzdem Props, weil das eine gibt dir ein positives Gefühl und das andere gibt dir ein negatives Gefühl. Und man kann sich immer entscheiden, die Situation so zu interpretieren, dass sie einem ein positives Gefühl gibt. Und das finde ich bei Frauen ganz oft so, dass sie das sehen, dass sie sagen, hey, voll geil, super cool gemacht. Okay, ich probiere das jetzt auch mal. Und dann merken, ja, es klappt ja doch. Und dadurch mehr Selbstvertrauen erlangen. Und das dann so ein positives, genau wie du gesagt hast, so ein positives Pushen ist, ohne dass es ein zu gefährliches Pushen wird. Weil das ist auch so ein schmaler Grat, finde ich, dass man das sich dann gegenseitig pusht und dann aber vielleicht jemand das macht, wo er gar nicht bereit dafür ist. Ja. Und das ist bei Frauen weniger der Fall.
Ja. Jetzt hast du gesagt, euer Grundkurs, diese 3 Monate, kosten 250 Euro oder wie viel? Oder 289?
Genau, momentan 249 Euro. Mhm. Kann natürlich sein, dass je nachdem, wann du diesen Podcast hörst, dass wir vielleicht den Preis anpassen mussten. Aber momentan 249 Euro. Und es sind 3 Monate persönliche Begleitung dabei und eben lebenslanger Zugang zum Online-Kurs. Wir auch immer, ja, und was wir immer bieten, ist lebenslange Updates. Das heißt, wenn du einmal einen Kurs kaufst, und das sind die Leute, die am Anfang an unser Konzept geglaubt haben, haben jetzt natürlich große Vorteile, weil wir waren damals noch deutlich günstiger und wir haben seitdem den Kurs schon insgesamt 3-mal überarbeitet, weil wir immer modernere Kenntnisse, wenn sich was entwickelt, wenn wir was lernen, dass wir das einfließen lassen, und die haben jetzt quasi schon 3-mal den Kurs komplett neu bekommen, um ohne was aufzuzahlen.
Okay, das ist auf alle Fälle gut, ja? Das hat sich dann gelohnt.
auf jeden Fall.
So,
ich würde sagen, das ist auch eigentlich der Hauptunterschied. Überleg mal zum Eintageskurs. Du gehst da hin, du kriegst den aktuellen Leerstand, okay, du kriegst 5-mal Feedback und bist danach alleine. Und bei uns hast du halt lebenslange Updates. Das heißt, du hast, auch wenn sich die Lehre weiterentwickelt, kriegst du die Updates und du hast 3 Monate Feedback und du kannst danach das Feedback immer wieder erweitern. Also das bieten wir auch, dass du Einzelfeedbacks löst oder nochmal 1-2 Monate. Das heißt, du kannst immer wieder daran arbeiten. Und die meisten Leute, die mit uns arbeiten wirklich langfristig. Also wir haben selten Leute, die nach einem Kurs aufhören, sondern wir haben ganz, ganz viele Leute. Wir haben insgesamt über 10 Kurse, die dann noch den nächsten Kurs nehmen, noch den Bunnyhop-Kurs. Und dann, wir arbeiten jetzt gerade an einem Drop- und Sprungkurs. Die hatten wir schon, aber die überarbeiten wir gerade nochmal komplett, weil wir, wie gesagt, immer dazulernen und uns auch wirklich immer weiterentwickeln wollen und immer schauen, wie können wir das, was bereits gut ist, noch besser machen und nicht nach dem Motto, das machen wir seit 20 Jahren so, also bei uns sind es jetzt 4 Jahre, aber 4 Jahre machen wir jetzt die Online-Kurse, aber das machen wir so und das bleibt jetzt so, sondern ich bin, und deswegen habe ich mich auch so zur Schwalbe hingezogen gefühlt, weil ich auch das Gefühl habe, dass das so die Firmenphilosophie ist, dass man sagt, wie können wir etwas, was bereits gut funktioniert, noch besser machen? Wie können wir weg von diesem, das ist in Stein gemeißelt, das ändern wir nicht, sondern wie können wir daraus was neu erfinden, was eigentlich schon als in Stein gemeißelt betrachtet wurde?
Ja, das ist cool, ja. Mega. Jetzt hast du halt von diesem einen Kurs gesprochen für 249. Was habt ihr denn noch für andere Kurse? Also geht es dann eher um die Zeit oder sind es wirklich komplett andere Inhalte? Sind es Blogpakete, die man dazu buchen kann, oder wie macht ihr das?
Beides. Also wir haben einmal 10 verschiedene Themenkurse. Wir haben zum Beispiel auch einen Beweglichkeitskurs rein für Mountainbiker entwickelt. Wir haben einen Bunnyhop-Kurs, wir haben einen Hinterradversetzkurs, wir haben nochmal einen fortgeschrittenen Kurs, also verschiedene Themen, und immer in diesem Themenpaket ist immer auch ein gewisses Feedback inkludiert. Und dann kannst du aber auch nur Feedback kaufen, wenn du bereits einen Kurs hast und mit dem eben länger arbeiten willst. Mhm. Generell findest du alle Kurse auf roxybike.online, auf Englisch roxybike-coaching.com, und da kannst du dann eben, je nachdem welches Themengebiet du behandeln möchtest, dir den Kurs auswählen, und da haben wir natürlich auch einen Leitfaden drin, wie genau das funktioniert, wo wir das schrittweise erklären, was genau passiert, wenn du den Kurs erworben hast, wenn du dich angemeldet hast, wie das mit dem Videofeedback läuft und wie das mit dem Feedback generell mit der Erweiterung, also das haben wir da Schritt für Schritt natürlich auch erklärt.
Okay, wunderbar. Dann würde ich sagen, wer jetzt nach dem Podcast Bock hat, da mal reinzuschnuppern, der kann erstmal auf deine Instagram-Seite gehen, sich da schon mal ein paar Tipps abholen und sich mal grundsätzlich mit dir vertraut machen. Und dann, wie du schon gesagt hast, auf die Website gehen, sich das alles mal anschauen. Ich finde, das ist ein sehr cooles und ein interessantes Konzept, und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das noch weitergeht. Und zu den anderen Themen, die wir jetzt so ein bisschen offen gelassen haben, dann müssen wir uns vielleicht nochmal woanders unterhalten.
Ey. Auf jeden Fall, wir können ja nochmal einen Follow-up-Podcast machen. Aber eine Sache wollte ich auch noch sagen, wir haben auf der Webseite auch einen Gratis-Kurs zum Reinschnuppern für den Trackstand, also fürs freie Stehen, für die Balance zu verbessern. Das heißt, natürlich Instagram immer cool, YouTube auch, aber wenn jemand schon mal reinschnuppern will und einen Trackstand lernen dabei, dann haben wir einen Gratis-Trackstand-Kurs.
Also dann gibt es keine Ausreden mehr, geht auf die Website, checkt das mal aus, und dann, wir hören uns wieder. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Sommer in Spanien. Ich hoffe, es wird nicht zu warm. Und das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben, ist echt schon eine ganze Ecke her. Von daher hoffe ich, dass es nicht mehr so lange dauert, bis wir mal vielleicht gemeinsam Radfahren gehen. Vielen, vielen Dank und bis bald.
Das wäre sehr, sehr schön. Vielen Dank auch dir, Tobi. Und ich freue mich schon auf den nächsten Podcast.
Tschüss, ciao, ciao.
Ciao.